Genau, wir sind in Jesaja 29. Ich habe das Schild hier nochmal hingehängt, ne? Also nur als Erinnerung in Jesus, ne? Jesus am Kreuz, er zeigt uns das, was du, was ich, was wir sind, ja? Bitte merken. Nicht vergessen. Wie bitte? Wie bitte? Geliebt! Gott liebt uns. Ihr seid geliebt. Gottes geliebte Kinder. Das ist das allererste und wichtigste, was Jesus uns gezeigt hat, was er uns gebracht hat durch sein Opfer am Kreuz, durch seine Hingabe, zeigt er uns, dass er dich liebt, dich ganz persönlich. Ja, dass er uns liebt, uns bunten Haufen hier. Er hat sich 12 Jünger zusammengesucht und ja, hatte auch noch eine Schar von anderen Jüngern und Jüngerinnen, die auch ganz eng mit ihm gegangen sind. Und dieser Haufen, ja, das war ein Haufen, so wie wir. Aber geliebt. Und er liebte sie bis an das Ende. Wir sind in Jesaja 29 und wir lesen ab Vers 17. Einen Moment. Ja. Dauert es nicht nur noch eine ganz kurze Weile, das mit den Zeitangaben Gottes ist immer so eine Sache, ne? Eine kurze Weile. Aber ich glaube, dass es tatsächlich nur noch eine ganz kurze Weile ist, bis das geschieht, was Jesaja hier vorausgesagt hat. Und für Jakob, wisst ihr, als er sich in Rahel verliebt hat, die Tochter von seinem Onkel Laban, da hat ihm der Laban auferlegt, du musst 7 Jahre dienen, bis du sie heiraten kannst. Und dann steht da in der Bibel, dass diese 7 Jahre für ihn wie im Flug vorbeigingen. Warum? Weil er so erfüllt war von seiner Liebe zu Rahel. Weil er so erfüllt war von dem Wissen darum, ja, ich werde sie heiraten können. Es war plötzlich ganz schnell vorbei. Und so ist es auch für uns, wisst ihr, wenn wir erfüllt sind von der Liebe Gottes, wenn wir erfüllt sind von der Verheißung des Reiches Gottes, dann ist es nur eine kurze Weile. So wie Paulus sagt. Die Zeit, diese Zeit, das ist doch nur eine kurze Zeit. Aber die ewige Herrlichkeit, die kommt. Wow! Lass uns davon anstecken lassen, inspirieren lassen von dem Heiligen Geist, der in uns unsere Seele, unser Fleisch bekämpft. Unser Fleisch sagt, oh, das dauert alles so ewig. Wann haben wir endlich das Ziel erreicht? Aber der Heilige Geist sagt, hey, schau auf das Ziel. Lass dich neu füllen mit der Liebe Gottes. Lass dich neu begeistern. Und ich sag dir, es ist nur eine kurze Weile. Es ist nicht lang. Nur noch eine kurze, ganz kurze Weile dauert es, dass sich der Libanon in einen Fruchtgarten verwandelt und der Karmel dem Wald gleichgeachtet wird. Ich weiß nicht, habe ich die Bilder rübergeschickt? Ich weiß es nicht. Glaube ich, vergessen. Wenn ihr in eurer Bibel so eine Karte habt, ihr könnt die ja ruhig mal aufschlagen. Der Karmel, das ist ein Gebirge, das ist jetzt nicht sonderlich hoch, so Mittelgebirge, etwas höher als der Deister, aber direkt am Meer gelegen, am Mittelmeer, zum Mittelmeer hin. Und zwar im Norden Israels, Galiläa, zwischen dem Karmel und dem Kernland von Galiläa, wo das dann auch zum See Genezareth hingeht, da ist die Jezreel-Ebene. Also der Karmel, das ist so ein kleines Gebirge, sehr fruchtbar. Ein Fruchtgarten, denn das Wort Fruchtgarten ist dasselbe Wort wie das Wort Karmel. Das bedeutet dasselbe. Und dann haben wir den Libanon, das Libanongebirge. Das ist tatsächlich das Land doch viel weiter im Norden. Aber es ist ein hohes, ein langgezogenes Gebirge. Das geht bis auf 3000 Meter hoch und 170 Kilometer erstreckt sich das. Und ja, es war immer ein sehr waldreiches Gebiet. Aber dieser Wald, der wurde dann auch gerne abgeholzt. Die Phönizier, die am Meer gewohnt haben, sie haben ihre Schiffe gebaut mit diesem Holz. Und so wurde der immer schön, na, auch kahl geschlagen, der Libanon. Und hier steht aber der Libanon, er soll sich verwandeln in einen Fruchtgarten. In so eine wunderbare, eine wunderbare Landschaft, wo es üppig wächst, wie auf dem Karmel, wo Wein in den Tälern, Wein, Orangen, Bananen, Feigen, Oliven gedeihen. Und der Fruchtgarten, der Karmel, ja, der soll so üppig sein, dass all das fruchtbare Land wie ein üppiger Wald wird. Also Gott spricht hier von der Verwandlung. Wie am Ende in der Offenbarung sagt er, siehe, ich mache alles neu. Das ist der, der auf dem Thron sitzt. Siehe, ich mache alles neu. Und diese Erneuerung, das ist das, worauf wir hinleben. Das ist jetzt schon wirksam. Wisst ihr, durch die Sünde ist der Tod in diese Welt gekommen, aber Gott hat dem Tod immer das Leben entgegengestellt. Und jetzt schon in dieser Zeit, in dieser Welt, wirkt das Prinzip des Lebens, der ständigen Lebenserneuerung als Kraft gegen die Zerstörung, das Verderben. Und das passiert in deinem Körper, gerade jetzt, während du mir zuhörst, passiert das. Da sterben Zellen in dir ab. Kriegst du gar nicht mit. Aber es ist so. Da sterben viele, viele, viele Zellen sterben in dir ab. Gleichzeitig werden aber wieder neue Zellen gebildet. Und so werden wir, und das ist irgendwie was, ich kann mir das nicht vorstellen, ne? Aber unser ganzer Organismus, der erneuert sich immer und immer wieder. Man sagt so alle 7 Jahre, das ist bei unterschiedlichen Organen, unterschiedlichen Zellen, hat das ein unterschiedliches Tempo. Aber du wirst immer wieder erneuert. Paulus spricht aber davon und er sagt, ja, wichtiger als das Äußere, denn das Äußere zerfällt tatsächlich. Irgendwann ist dieser Erneuerungsprozess zu Ende, was unseren leiblichen Körper angeht, unseren Körper für diese Zeit. Aber er spricht dann von dem äußeren Menschen, der verfällt, aber der innere wird erneuert, Tag für Tag. Das neue Werk, was Gott gemacht hat, als er gesagt hat, wer in Christus ist, der ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Dieser Erneuerungsprozess ist etwas, was für die Ewigkeit gilt. Das, was Gott in dir an Neues angefangen hat. Und es ist noch nicht vollendet. mach dir keine Sorgen darüber, wenn du dein eigenes Leben betrachtest und denkst, boah, ey, da sind noch so viele Baustellen. Ich weiß gar nicht, wie das nochmal irgendwie, was das werden soll. Ich sag dir, der ein gutes Werk angefangen hat, das haben wir letztes Mal gesagt, wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Siehe, ich mache alles neu. Und das ist hier dieses Bild, was er malt, diese Erneuerung, diese Fruchtbarkeit, die übersprudelt. Und dann geht er weiter, Vers 18, an jenem Tag werden die Tauben, also er meint jetzt nicht die Vögel, ne, sondern die Menschen, die nicht hören können oder nicht hören wollen, die geschlossene Ohren haben. An jenem Tag werden die Tauben die Worte des Buches hören. Und aus Dunkel und Finsternis hervor werden die Augen der Blinden sehen. Was für eine Verheißung. Und diese Verheißung, dieser Vers, das hat die Menschen bewegt damals, als Jesus gekommen ist und sie das gesehen und gehört und erlebt haben am eigenen Leibe. Markus 7, Vers 32 bis 37. Und sie bringen einen Tauben zu ihm, der mit Mühe redete, ja, weil er nie, na, durch seine Taubheit, na, die wahrscheinlich von Geburt an war, nie die Fähigkeit erlangt hatte, Sprache zu hören und nachzuahmen, nachzumachen, das umzusetzen, was Gott eigentlich in ihn als Möglichkeit und Fähigkeit hineingepflanzt hat. Zu kommunizieren, all das war verstellt. Dadurch, dass er nicht gehört hat, konnte er auch nicht kommunizieren. Wenn wir Gottes Wort nicht hören, da kommt viel Blabla aus unserem Mund. Aber nicht das, was Gott eigentlich in uns hineinpflanzen möchte. Worte des Lebens, Worte, die Glauben wirken. Glauben in den lebendigen Gott. Sie bringen einen Tauben zu ihm, der mit Mühe redete, und bitten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn von der Volksmenge beiseite, legte seine Finger in seine Ohren und berührte mit Speichel seine Zunge. Und er blickte zum Himmel, seufzte und spricht zu ihm: Hephata. Das ist, werde geöffnet. Nichts anderes haben wir gerade gesungen. Öffne mir die Ohren. Öffne mir die Ohren. Ich weiß nicht, ob du mal so ein Taubheitsgefühl in den Ohren hattest. Ne? Vielleicht gibt es hier auch tatsächlich unter uns Geschwister, Menschen, die ja schwerwiegende Ohrprobleme haben. Wir haben einige unter uns, die Hörsturz erlebt haben oder na, Dauerrauschen, Dauerpiepen im Ohr haben und so weiter. Ne? Vielleicht hast du sowas nur vorübergehend mal erlebt. Sei Gott dankbar dafür. Es gibt Menschen, die haben das die ganze Zeit. Das ist so unangenehm, das ist so schwierig, ne? Werde geöffnet. Wie schön ist, wenn es dann wieder frei ist. Na? Und sogleich wurden seine Ohren geöffnet. Das ist das, was sie hier erlebt, was dieser Mensch erlebt hat, was die Menschen drumherum erlebt haben. Sogleich wurden seine Ohren geöffnet. Und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, dass sie es niemand sagen sollten. Je mehr er es ihnen aber gebot, desto mehr machten sie es über alle Maßen bekannt. Und sie gerieten in höchstem Maße außer sich und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Er macht sowohl die Tauben hören als auch die Stummen reden. Und das ist hier ein Ausruf, der weitergeht als nur dieses Wunder, dass sie da stehen und sagen, wie kann das möglich sein? Sondern hier passiert was, hier passiert was. Das, was Jesaja vorausgesagt hat. Die Tage erfüllen sich. Das Neue, was Gott verheißen hat, es fängt an in unserer Mitte. Die Tauben hören. Und die Blinden sehen. Und da sehen wir in Lukas 4, Vers 18, dass Jesus sagt, ja, genau dafür bin ich gekommen, um diese Voraussage, um diese Verheißung zu erfüllen. Lukas 4, Vers 18, Jesus liest aus dem Propheten Jesaja Verse, die dann später kommen, Kapitel 61. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, eine super lange Predigt, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Das war's. Fertig mit der Predigt. Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Das Wort wurde Fleisch und lebte mitten unter uns. Jesus ist es. Er macht die Tauben hörend und die Blinden sehend. Wir schlagen mal ein bisschen weiter hier, Lukas 7, Vers 19. Johannes der Täufer, er hatte von Gott eine Botschaft ins Herz bekommen und er hat das Volk Israel gerufen und hat gesagt, der Herr ist nahe, nur noch eine kurze Weile. Und viele haben abgewunken und gesagt, ja, eine kurze Weile, hat Jesaja auch schon gesagt. Nur noch eine kurze Weile und der Herr kommt, macht eure Herzen bereit. Und dann wurde er gefangen gesetzt von dem König Herodes, dem Nachfolger des Herodes des Großen, in Anführungsstrichen, der zur Zeit Jesu, als Jesus geboren wurde, regiert hat. Ich glaube, es war sein Enkelsohn, der hier über Galiläa geherrscht hat und über das Land, das Ostjordanland. Und er hat Johannes den Täufer ins Gefängnis gesteckt. Und Johannes rief zwei seiner Jünger herbei und sandte sie zum Herrn und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm gekommen waren, sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dir sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? In jener Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird gute Botschaft verkündet. Und glückselig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Jesus ist dabei. Er tut dieses Werk, was Jesaja schon vorausgesagt hat. Und Jesus sagt, schau dir es einfach an. Schau dir an, was passiert. Wir können das alles nicht machen. Das sind Dinge, die Gott tut. Aber das Wunder geschieht auch heute noch. Menschen werden wunderbar geheilt von körperlichen Krankheiten. Aber wie Paulus sagt, das Wichtige, das Entscheidende ist nicht die Heilung von leiblichen Krankheiten, denn dieser Leib wird irgendwann vergehen. Wir freuen uns, wir erleben Heilung, wir erleben Erneuerung in unserem Körper. Aber viel wichtiger ist die Frage, bist du geistlich sehend geworden? Bist du geistlich hörend geworden? Ist deine geistliche Taubheit geheilt worden? Ist deine geistliche Blindheit geheilt worden? Und Paulus hat das selbst erlebt. Wir haben das letztes Mal schon uns daran erinnert. Na, in dem Moment, wo der Herr zu ihm gesprochen hat und mit seiner lauten Stimme durchgedrungen ist, mit seinem grellen Licht hindurchgedrungen ist, in seine Seele, da ist er erstmal blind geworden. Der Herr hat das getan, davon bin ich fest überzeugt, um ihm das zu zeigen, wie blind er gewesen ist, vorher, wo er gedacht hat, dass er sehend war. Aber dann nach einer kurzen Zeit, nach einer gewissen Zeit der Blindheit, hat Gott seine körperliche Blindheit geheilt. Aber viel wichtiger, viel größer war das Wunder der Erleuchtung des Herzens. Paulus hat das sagt das im 2. Korinther 4, er sagt, der am Anfang gesagt hat, Licht soll hervorstrahlen, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gemacht. Wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, dann geht es nicht zuerst um die Frage, kannst du sehen oder kannst du nicht sehen? Wir haben Geschwister unter uns, unsere süße Schwester Christine, die fast gar nichts sieht, ne? Fast vollständig blind ist. Aber wisst ihr, Gott hat ihr Herz sehend gemacht, dass sie Jesus mehr und mehr kennenlernt, mehr und mehr liebt, ihm mehr und mehr vertraut. Ja, er hat was Neues geschaffen in ihr, was für die Ewigkeit gilt. Und das damals auch bei unserem Bruder Hans-Dieter gesehen. So blind, aber dann doch so erleuchtet. Und das will Jesus tun. Er will unsere Herzensaugen öffnen, wie er Paulus Augen geöffnet hat. Und er will es auch mit dem Volk Israel tun. Lass uns mal 2. Korinther 3 dazu aufschlagen. 2. Korinther 3, Vers 14. Er spricht über das Volk Israel, seine Volksgenossen, die Jesus nicht als Messias erkannt, angenommen haben. Sagt, ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Sie lesen diese Worte der Propheten und verstehen nicht, begreifen nicht, wovon die Propheten reden. Ihr erinnert euch an diesen Äthiopier, der extra nach Jerusalem gepilgert ist, sich dort eine Jesaja-Schriftrolle gekauft hat, auf dem Weg zurück war, auf seinem herrschaftlichen Wagen gesessen hat, darin gelesen hat. Und dann kommt Philippus zu ihm und geht neben dem Wagen her, weil Gott ihn dorthin geschickt hat. Und er fragt ihn, was machst du denn da? Ja, ich lese hier Jesaja. Verstehst du denn auch, was du liest? Er sagt, nein, wenn ich keinen habe, der mir das auslegt, der mir das erklärt, wie soll ich das verstehen? Sie lesen das die Worte der Propheten, aber sie verstehen es nicht. Es ist eine wie eine Decke, die da drüber ist. Und nur in Christus kann sie weggenommen werden. Wenn du die Bibel liest und du verstehst nichts, ich sag dir, Jesus, der Christus Jesus, er kann dir helfen, durch seinen Heiligen Geist dich erleuchten, sodass du verstehst. Ich habe das oft in Gesprächen mit Geschwistern, die zum Glauben gekommen sind. Ich selbst habe ich das. Ne? Was hat die Bibel mir bedeutet, bevor ich zum Glauben gekommen bin? Wenn ich drin gelesen habe, ja, manchmal war es vielleicht spannend, interessant, aber irgendwie auch so verborgen, so unverständlich. Aber wie hat Gott Licht gemacht und wie ist mir dieses Wort zum Lebensbrot geworden? Wie spricht Gott dadurch zu mir? Und Paulus sagt, durch Christus wird diese Decke weggenommen. Wenn du die Worte Gottes hören willst, wenn du Gott sehen willst, dann brauchst du das Licht der Welt. Du brauchst den, der seine Finger in deine Ohren steckt und den Gehörgang frei macht. Dafür ist er gekommen. Und hier steht, bis heute, Vers 15, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Und Paulus war zutiefst traurig darüber, dass das Volk, womit Gott seinen Bund geschlossen hat, denen er treu gewesen ist bis zum Ende, treu auch immer noch, bis heute, dass da immer noch diese Decke ist, immer noch dieses nicht sehen, nicht hören können. Dann aber, Vers 16, dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Das bleibt nicht so. Und wenn du jemanden kennst, wenn du Menschen kennst, wo diese Decke drauf ist, na, du hast so oft mit denen versucht, ihnen Jesus nahe zu bringen, das Wort Gottes nahe zu bringen. Hier, eine Schwester hat mir das erzählt. Na, Jahrzehnte eine Tante gehabt, die nie hören wollte, nichts hören wollte. Und sie musste erst durch ein ganz schwieriges Unglück hindurchgehen, eine tiefe Erschütterung, dass sie an den Punkt gekommen ist, dass sie sich geöffnet hat für Gespräche. Es musste etwas ganz Erschütterndes passieren, damit sie angefangen hat, irgendwie, dass sich etwas öffnet. Wir hoffen und beten, dass das auch zum Durchbruch kommt. Aber es ist ein Geheimnis, ne? Es liegt oft so eine Decke auf dem Wort, was wir weitergeben. Der Boden ist so hart und es wird immer wieder weggenommen. Aber dann kommt dieser Moment, wo die Decke weggenommen wird und wo Menschen sich zum Herrn wenden, wo dieses Wunder passiert, dass sie den Herrn sehen, dass sie die Worte hören und sie ins Herz hineingehen. Vers 17, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an, und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wenn der Blick frei ist, dann hat der Geist Zugang zu unseren Herzen und er formt uns um in Jesus Ebenbild. Wir gehen zurück in Jesaja 29, Vers 19. Und die Demütigen werden mehr Freude im Herrn haben. Sie haben schon Freude im Herrn, aber sie werden noch mehr Freude haben. Und die Armen unter den Menschen werden jubeln über den Heiligen Israels. Ja, was war? Als Jesus kam, was hat er verkündigt? Glückselig seid ihr Armen im Geist. Demütig und arm heißt hier, dieses Herz, was eben nicht stolz ist, was nicht hochmütig ist. Und es gibt, na, natürlich, es gibt viele reiche Menschen, die hochmütig sind, weil sie auch einen Anlass dazu haben, stolz zu sein, weil sie es ja geschafft haben, weil sie es ja haben. Aber es gibt auch Arme, die stolz sind. Die Demütigen aber, sie wissen, dass sie abhängig sind von Gott. Und sie wissen, Gott sieht mich, Gott kümmert sich um mich. Und sie sind so abhängig von Gott, dass sie mit Gott leben tagtäglich. Dass sie zu Gott schreien, dass sie bei Gott suchen, existenziell. Ich weiß nicht, ob du schon mal existenziell Gottes Wort gesucht hast. Dass du so einen richtigen Hunger danach hast. Ich brauche ein Wort Gottes. Ich brauche Licht. Ich brauche Weisheit. Ich brauche Führung. Ich brauche deine Hilfe, Gott. Ich schaffe es nicht alleine. Und wenn du das erlebt hast, dann weißt du, wie sehr wir Menschen auf Gottes Hilfe und Gottes Gnade angewiesen sind. Und du freust dich, dass es den Herrn gibt. Du sagst, danke, Herr, danke, dass du an meiner Seite bist. Danke, dass du der Herr des Himmels und der Erde, dass du mein Freund bist. Danke, dass du dich um mich kümmerst. Danke, dass du mich versorgst. Wisst ihr, dann sind das nicht hohle religiöse Floskeln, die wir irgendwann mal gelernt haben, dass man die so sagen soll und muss, sondern kommt es aus dem Herzen, was weiß, dass es abhängig ist von Gott. Das sind die Armen und die Demütigen. Sie werden mehr Freude im Herrn haben. Warum? Weil an dem Tag, wo dies geschieht, wo sich das Reich Gottes erfüllt, ja, die ganze Sehnsucht sich auch erfüllt, wo kein Schmerz mehr sein wird, kein Leid, kein Geschrei. Und wir werden gleich lesen, was auch nicht mehr sein wird. Das Leiden der Armen, der Schwachen wird ein Ende nehmen. Warum? Weil Jesus König sein wird, weil Gott König sein wird, weil Gott regiert. Hier steht es in Vers 20, denn der Gewalttätige ist nicht mehr da und der Spötter geht zugrunde. Und ausgerottet werden alle, die auf Unheil bedacht sind, die den Menschen in einer Rechtssache schuldig sprechen und dem Schlingen legen, der im Tor über Recht und Unrecht entscheidet und mit nichtigen Beweisgründen den Gerechten aus seinem Recht verdrängen. Hier werden 6 Dinge aufgezählt, die unsere Welt so dunkel und düster machen. Menschen sind es. Ja, du und ich. Unser sündhaftes Wesen ist es. Der Gewalttätige. Ja, da, wo jemand Kraft hat, wo jemand Stärke hat. Und es muss nicht unbedingt nur die Muckis sein, sondern es können auch Worte sein. Auch Worte können so gewalttätig sein, oder? Wir haben Kraft von Gott gegeben, von Gott empfangen. Aber der Gewalttätige, er missbraucht die Kraft. Er missbraucht die Macht, die ihm gegeben ist und gebraucht sie zum Bösen, zur Unterdrückung. Und zum sich selber groß machen. Claudia, der Gewalttätige, der Spötter, er ist derjenige, der herabschaut auf andere, der sich lustig macht, der verachtet in seinem Herzen einen anderen Menschen, der sich selber es gut gehen lässt, dadurch, dass er andere niedermacht. Das Spöttertum. Und das Spöttertum ist überhaupt kein Problem für dich, wenn du nicht selber plötzlich zum Ziel des Spottes wirst, oder? Wenn du aber das Ziel des Spottes wirst, dann weißt du, wie zerstörerisch, wie böse der Spott ist. Und ja, du jubelst darüber, dass der Spötter zugrunde geht. Ausgerottet werden alle, die auf Unheil bedacht sind. Menschen, die es auf Bosheit angelegt haben, auf Unheil angelegt haben. Die haben es natürlich nicht auf ihr eigenes Unheil abgesehen. Nein, sie suchen das Heil für sich selbst darin, dass sie anderen schaden. Auch das soll ein Ende haben. Die den Menschen in einer Rechtssache schuldig sprechen. Interessant. Die Ankläger. Wer ist der Ankläger von Anfang an? Der Widersacher, der Teufel, der Feind. Und er stiftet uns dazu an, andere anzuklagen. Und wie schnell geht das? In dem Moment, wo du Unrecht erfährst, wo du Unrecht erlebst, wirst du so schnell selber zum Ankläger. Aber man kann auch ohne das zum Ankläger werden, oder? Indem man einen Schuldigen sucht, einen Sündenbock. Das war so furchtbar, Geschwister, in diesem Land. Vor 80 Jahren, 90 Jahren. Die Juden sind an unserem Unglück schuld. Und es hat so dieses Gift, diese Anklage, diese Schuld, die sozusagen denen zugewiesen wurde. Es war so einfach. Es war so wirksam. Ja, und wenn man sich erstmal darauf eingelassen hat, dann findest du auch tausend Gründe, warum das auch richtig ist. Die sind schuld. Und wie viel Zerstörung, wie viel Leid, wie viel Vernichtung ist daraus entstanden. Nicht nur für die Juden, aber allein um der 6 Millionen willen und all derer, die Millionen, die gelitten haben durch Verfolgung, durch Entrechtung, durch Erniedrigung. Aber auch all die, die auch darunter gelitten haben, die Kinder und Kindeskinder in Europa, die zu leiden hatten unter einem furchtbaren Krieg. Und all das ist ja aufgrund dieser bösen Anklage. Und Gott wird das beseitigen. Es wird endlich ein Ende haben, das Finger zeigen, das Anklagen. Und die dem Schlingen legen, der im Tor über Recht und Unrecht entscheidet. Ja, da gibt es diese Menschen, die eingesetzt sind, Recht und Unrecht zu sprechen, die Weisheit auch empfangen haben, von Gott Richter zu sein. Und ja, sie werden verfolgt. Es wird da, Menschen sind hinterher, dass nicht Recht gesprochen wird. Damit sie sich durchsetzen. Die manipulieren. Die versuchen, irgendwie die Sache so rumzukriegen, dass es zu ihren Gunsten ausgeht. Und mit nichtigen Beweisgründen den Gerechten aus seinem Recht verdrängen. Es wird endlich ein Ende haben. All dieses Unrecht, diese verschiedensten, teilweise perfiden Arten und Weisen, wie wir Menschen in unserer Sündhaftigkeit das Recht verdrehen, das Gute böse machen und das Böse gut machen. Wie wir versuchen, uns selbst durchzusetzen und andere niederzudrücken. Es wird ein Ende haben, sagt Gott. Nur noch eine kurze Weile. Und die Armen und die Demütigen werden sich mehr freuen im Herrn. Jetzt kannst du dich schon freuen, weil Gott ist für dich. Wer kann gegen dich sein? Und diese kurze Zeit des Leidens, ja, sie wird ein Ende nehmen. Und die Zeit wird kommen, wo wir uns freuen, alle miteinander, die wir das Recht lieben und die Gerechtigkeit und unseren heiligen Gott. Aber wisst ihr, diese Botschaft, die hat auch etwas mir zu sagen in Bezug auf den Gewalttätigen, den Spötter, den der Unheil bringt in mir, mein Fleisch. da wo in mir diese Ansätze da sind, da wo ich es zulasse, wo ich mich treiben lasse von Gewaltfantasien, wo ich mich treiben lasse von diesem Gefühl, etwas Besseres zu sein als jemand anderes. Wo ich mein eigenes Fortkommen doch viel höher setze als das Fortkommen des anderen. Und was lehrt uns Jesus? Einer achte den anderen höher als sich selbst. Wir haben einen geistlichen Kampf zu kämpfen in uns. Bei uns hat es angefangen, ja, Jesus ist mein König, bekennen wir. Aber ich sage, Herr, öffne mir die Augen, lass mich sehen, wo ich auf falschem Wege bin und führe mich auf dem ewigen Wege. Ich will nicht nur sagen, dass du mein König bist, sondern du sollst es auch wirklich sein. Und das ist ein großer Unterschied. Ja, und ich freue mich. Ich freue mich, wenn der gewalttätige Jörg nicht mehr da ist. Ich freue mich noch mehr, wenn der Spötter in mir zugrunde geht. Ich freue mich, wenn der auf Unheil in mir bedacht ist, ausgerottet wird. Ja, gekreuzigt mit Christus. Und auferstanden zu neuem Leben. Denn Gott hat etwas Neues angefangen in mir und mit mir. Ich darf in seiner Herrschaft leben, unter seiner Herrschaft. Darum, so spricht der Herr, der Abraham erlöst hat zum Haus Jakob. Jetzt wird Jakob nicht mehr beschämt werden. Und sein Gesicht wird jetzt nicht mehr erblassen. Gott hat Abraham erlöst. Wisst ihr, in Josua 24 wird uns gesagt, dass Abraham mitten unter Götzendienern gelebt hat. Aber er hat ihn erlöst. Wie hat er ihn erlöst? Indem er ihn gerufen und berufen hat. Plötzlich kommt diese Stimme durch die Ohren. Die hat Abraham nie zuvor gehört. Aber plötzlich kommt diese Stimme. Plötzlich wird sein Ohr hörend. Er hört diese Stimme. Abraham, komm, folge mir. Verlasse dein altes Leben. Und komm mit mir in dieses neue Leben, in dieses neue Land. Und ja, ich werde dich fruchtbar machen, der du jetzt unfruchtbar bist. Ich werde dir Nachkommen schenken. Ich fange etwas ganz Neues. Ich werde dich segnen und die segnen, die dich segnen. Ich werde die verfluchen, die dich verfluchen. Ich werde meine Hand auf dich legen. Du bist mein. Dieser Ruf ging plötzlich in Abrahams Ohr hinein. Er wurde erlöst von einem gottlosen Leben, wie seine ganze Umwelt um ihn herum. Und ja, heute geht der Ruf. Der Ruf ist schon gegangen zu dir, wenn du Christ geworden bist. Der Ruf kam auch zu dir. Hey du, komm mit mir. Ich habe dich geschaffen und ich habe dich erlöst. Ich habe den Preis bezahlt. Am Kreuz von Golgatha habe ich deine Schuld getragen. Du bist mein. Lass uns ein neues Leben anfangen. Und du hast gehört und bist gekommen und bist gefolgt. Und wenn es noch nicht so ist, dann ist heute der Ruf da und sagt dir, hey, du bist heute gerufen. Komm ins neue Leben. Lass das Alte hinter dir. Komm in das neue Leben mit Christus. Vers 23, denn wenn seine Kinder das Werk meiner Hände in seiner Mitte sehen, werden sie meinen Namen heiligen. Und sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten. Ich musste an diese Stelle in Sacharja 12, Vers 10 denken. Einer der kleinen Propheten, ziemlich zum Ende des Alten Testaments. Und da spricht der Prophet über diesen Tag, wenn Jesus sichtbar wiederkommt. Und in Vers 10 steht dann, aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden mich, auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt. Und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Was für eine krasse Prophetie. Ja, es hat sogar dazu geführt, dass manche hebräische Handschriften dieses anstößige Wort verändert haben. Wo da steht, sie werden auf mich blicken. Jahwe sagt, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Wie kann man Gott durchbohren? Und Johannes zeigt uns in Johannes 19, dass dieses Wort sich erfüllt hat, als Jesus am Kreuz durchbohrt wurde mit dem Speer. Und die Verheißung, diese Prophezeiung sagt uns, ja, Israel wird es sehen, das Volk der Juden wird es sehen. Die Decke wird weggenommen werden. Sie werden ihn sehen, ihren Christus, ihren verheißenen Messias, auf den sie so lange gewartet haben. Sie werden ihn sehen. Und ja, sie werden ihn ehren. Sie werden sich vor ihm niederwerfen. Sie werden sich vor ihm beugen. Und sie werden ihn anbeten. Vers 24. Und die mit irrendem Geist werden Einsicht kennen und Murrende werden Belehrung annehmen. Es gibt eine Stelle in Matthäus 22, da sagt Jesus zu den Sadduzäern, zu den Priestern. Er sagt zu ihnen, ihr lehrt, dass es keine Auferstehung gibt. Ihr irrt sehr. Und irren heißt hier, ihr habt euch verirrt. Ihr seid abgewichen von dem richtigen Weg. Ihr irrt sehr. Warum? Weil ihr die Schriften nicht kennt. Und die Kraft Gottes kennt ihr auch nicht. Sie haben ein religiöses System errichtet, in dem sie ganz oben sind, aber sie kennen die Schrift nicht und die Kraft Gottes nicht. Deswegen ist es so wichtig, die Schrift zu kennen, Gottes Wort zu kennen. Aber das alleine, ne, jetzt ein super guter Bibelkenner zu sein, bringt dir gar nichts. Wenn das Wort nicht zur Kraft in dir geworden ist, wenn der Heilige Geist das Wort nicht lebendig macht in dir, wenn du das Wort nicht nur hier drin hast, sondern hier drin, dann bewegt es etwas. Wenn du dich von dem Wort Gottes bewegen lässt, wenn du dich von dem Wort Gottes prägen lässt, wenn du dich regieren lässt vom König Jesus. Und Jesaja sagt später in Jesaja 53, wir sind wie die Schafe irre gegangen, ein jeder auf seinem eigenen Weg. Und da nimmt Jesaja sich mit hinein. Er sagt nicht, ich bin der coole Prophet, der heilige Prophet, der alles drauf hat. Nein, er sagt, wir alle sind in die Irre gegangen. Er sagt vorher, da war dieser Mensch, ich sah ihn, ich habe diese Vision gehabt von diesem leidenden Menschen, der von allen verachtet war. Und dann sagt er, und wir haben ihn alle nicht geachtet. Wie wir vorhin gesungen haben. Ich sehe mich plötzlich bei den Spöttern stehen. Ich dachte immer, ich wäre ein Heiliger. Aber ich bin doch nicht anders. Wie Jesaja auch in seiner Vision. Er sagt, ich lebe unter einem Volk mit unreinen Lippen. Ich lebe in einem Volk mit unreinen Lippen, aber ich habe selber auch unreine Lippen. Mit irrendem Geist. Wir haben uns alle verirrt wie die Schafe. Und wir haben es wurde vorhin gebetet. Ja, wer ist es? Der gute Hirte, der sein verirrtes Schaf sucht, der dich und mich gesucht und gefunden hat, der auch weiterhin auf der Suche ist, verirrte Schafe nach Hause zu bringen. Menschen, die sich verirrt haben. Sünder, die auf den falschen Weg geraten sind. Er sucht sie, er liebt sie. Er sucht sie, bis er sie findet, die Verirrten. Lukas 15, ne? Das verirrte Schaf. Und dann sagt er, der verlorene Sohn. Ja, der abgehauen ist, der sich verrannt hat und völlig in die Sackgasse seines Lebens geraten ist. Und was sagt der Vater? Gesucht, gefunden. Ne? Völlig in Sand gesetzt, der Oberloser, jetzt aber geliebt. Die Irren im Geist werden Einsicht kennen. Wisst ihr, und in Lukas 15, im Gleichnis, wird uns von zwei Söhnen gesagt. Und hier werden auch zwei Dinge gesagt. Da gibt es die mit dem irrenden Geist, die abgeirrt sind. Und dann gibt es die Murrenden. Na, der erste Sohn, der ist abgehauen. Der zweite Sohn ist geblieben. Aber er hat gemurrt. Er hat aufbegehrt, er hat gerichtet über seinen Vater. Wenn ihr das lest, Lukas 15, könnt ihr mal nochmal lesen. Das Gleichnis von den verlorenen Söhnen und dem barmherzigen Vater ist immer wieder inspirierend. Aber dieses Herz des älteren Sohnes, ja, das offenbart sich. Er steht dann draußen und will nicht an dem Fest teilnehmen, dass sein Bruder zurückgekehrt ist und er sagt, ich komme nicht rein. Dieser, dein Sohn, der dein Erbe durchgebracht hast, na, ich habe immer, ne, dir gedient. Ich war immer rein. Aber dieser dein Sohn. Und jetzt feierst du ein Fest mit ihm. Mir hast du nie. Murrend. Aufbegehrend. Ja, richtend. Der ältere Sohn richtet seinen Vater. Das ist Murren. Und wie begegnet Gott dem Murrenden? Hey, komm zurück, komm doch, freu dich doch mit. Die Freude der Demütigen und Armen wird noch größer sein, die Freude am Herrn wird noch größer sein, weil sie schon da war. Das Problem des älteren Sohnes war, dass die Freude an seinem Vater gar nicht da war. Und als die Freude noch größer wurde, konnte sie bei ihm nicht größer werden, weil sie nicht da war. Komm in die Freude deines Herrn, wie das Volk Israel. Da gibt es die, die abgeirrt sind, da gibt es aber auch die Murrenden. Und Gott möchte, dass wir umkehren, dass wir zur Freude durchbrechen. Er hat uns so geliebt, alle miteinander. Die Murrenden werden Belehrung annehmen, das zeigt uns. Sie wollen sich nichts sagen lassen, das sind die Tauben. Die wollen sich nichts sagen lassen. Ich weiß Bescheid, ich weiß es, wie es ist. Gott, du hast keine Ahnung, was ich durchgemacht habe. Was ist das für eine Art von Hochmut? Aber wisst ihr, Jesus, Gott kommt nicht zu dem Älteren und sagt so, jetzt musst du aber mal zur Vernunft kommen. Nein, er sagt, mein Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines ist, dein. Wie liebevoll, wie freundlich redet er mit diesem murrenden Bruder, mit diesem unbelehrbaren, mit diesem hochmütigen Sohn. Er lädt ihn ein, hey, komm doch, hab doch Teil an dieser wunderbaren Freude. Du kannst dabei sein, du musst nicht in deiner Bockigkeit da stehen bleiben, sondern du kannst teilhaben an der Freude deines Herrn. Aber was dazu gehört, ist tatsächlich umzukehren zu den Demütigen, aus dem geistlichen Hochmut, aus dem Reichtum herunterzusteigen vom hohen Ross, wie Paulus, und zu erkennen, all das, was ich als wichtig, als richtig, als wertvoll erachte, das ist es gar nicht. Meine Gerechtigkeit. Kannst du vergessen. Ich schmeiß sie weg. Es ist nur noch Dreck für mich, sagt Paulus. Weil ich Christus gewinnen will. Er ist der Wunderbarste. Er ist mein Ein und Alles. In ihm finde ich alles. Er ist die Liebe in Person. So will ich sein. Das soll aus mir heraus. Das soll mein Leben prägen. Jesus, bitte wirke das in uns allen, Herr. Dass wir sehen, dass wir hören. Ja, mach du unsere Augen sehend, dass wir dich sehen, dass wir neu begeistert sind von dir. Lass du uns dich neu hören, dein Wort, was uns ruft in die Gemeinschaft mit dir. Herr, du hast alles vollbracht, du hast alles bewirkt, du hast die unser Leben, du hast es erlöst, du hast es vollbracht. Und wir danken dir, dass du alles neu machst und du kannst uns neu machen, wo wir vielleicht irgendwo feststecken, wo wir in die Sackgasse geraten sind, wo wir nicht weiter wissen, Herr. Wo uns Angst und wo uns Stolz und wo uns ja falsche ja Selbstgerechtigkeit bestimmt, reinige du uns. Herr, zerbrich du das. Und lass du uns neu, ganz neu wieder eintauchen in die Freude an unserem Herrn, der so gut ist, der so segensreich ist und der sein Reich bringen wird. Und es dauert nicht mehr lang. Herr, wir freuen uns darauf und beten, dass du bald kommst, Herr. Amen.